Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tja, heute sind wir mit Musik eingestiegen und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Unser Schwerpunktthema ist nämlich heute die Musik und alles, was dazugehört. Und unser Gast heute, Günther Heiser. Und ja, Günther, wir fangen wie immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde an.
Ja, hallo. Mein Name ist Günther Heiser und zwar so, wie meine Stimme sich leider momentan befindet. Ich bin 58 Jahre alt, bin gebürtiger Stuttgarter, wohne jetzt seit gerade 15 Jahren schon in Ulm, fühle mich hier sauwohl, habe die Stadt lieben und kennengelernt und bin auch in vielen Funktionen hier tätig. Neben meinem Hauptberuf, ich bin als Freiberufler im Marktforschungsbereich tätig.
Ja, das Thema heißt ja Musik und welches Verhältnis hast du zur Musik? Wie bist du zur Musik gekommen? Seit wann interessierst du dich für Musik, Günther?
Tja, ich glaube wahrscheinlich, kann mich nicht mehr daran erinnern, als Baby. Bei uns zu Hause lief eigentlich immer Musik, natürlich nicht die, die ich heute höre oder die letzten Jahrzehnte gehört habe. Allerdings, wir hatten den einzigen Luxus, den wir uns leisteten, einen großen, ich weiß gar nicht, wie der heute hieß, so ein uralter Kasten mit Radio und Plattenspieler. Und sobald ich mich auf eigenen Füßen bewegen konnte, habe ich den Plattenspieler bewegt, natürlich mit den Platten, die meine Eltern hatten. Aber spätestens mit 9 und 10 Jahren, bedingt auch durch ein paar Nachbarkinder, die etwas älter waren, bin ich dann in die richtige Musik eingestiegen, sprich ich habe die ganze Beat-Palette mir angehört, von den Monkees angefangen über die Beatles natürlich und die Stones und die Area, und das war für mich Lebenselixier pur und ist es heute noch.
An diese Radios, da kann ich mich auch noch erinnern, das waren so riesen Kisten, ja, da war, also so wie so ein Schrank an der Seite oder so ein Sideboard oder so eine Kommode hat es was,
ja, ausgesehen.
Genau, und Platten, manchmal noch wächst da, ich glaube, dann hat er ja auch so Dinge, da hat es immer Klack gemacht,
genau.
Eine Platte, 10 Dinger
zehn kommt man drauf, ja.
Und dann heute jedem Vinylfreak wird es da wahrscheinlich das Herz zusammenziehen, wenn man dran denkt, batsch, da kam die da wieder runter. Ja, also du hast dich dann hauptsächlich für Beat, Rock'n'Roll, diese Sachen interessiert. Was waren das deine Lieblingsgruppen damals?
Also wie gesagt, in ganz jungen Jahren, das waren eigentlich schon es wurde dann immer die härteren Sachen. Wie gesagt, die ganz normale Beatmusik hat mir schon gefallen, aber dann ging es da eher Richtung Stones, dann ging es Richtung Jimi Hendrix. Alles was auf jeden Fall, es mussten laute, schrillende Stromgitarren sein. Das war immer mein Faible. Und als ich dann bedingt durch einen Umzug mit meinen Eltern etwas außerhalb von Stuttgart wohnte, hatte ich dann mein allererstes Konzert, von dem ich so begeistert war, mit 15 wohlgemerkt. Das waren die Lords. Das war eine Beat-Kapelle, sage ich jetzt wirklich mal, aus Deutschland, die aber auf dem absteigenden Ast waren und versucht haben, mit Prog-Rock nochmal die Schiene zu kriegen.
Was ist das denn, Prog-Rock?
Prog-Rock ist auch eine Abwandlung der klassischen Rockmusik, in dem sehr, sehr sphärische und auch viel mit Orgel, damals ja noch die klassische Hammond-Orgel, gespielt wurde. Es waren dann sehr sphärische Titel, teilweise 20 Minuten lang. Die hat man aber dieser Band nicht abgenommen. Die alten Anhänger wollten natürlich die alte Musik hören und die neuen wollten keine Lords hören, sondern eben entsprechende Gruppen aus der Zeit wie Deep Purple und ähnliches.
Ja, der Name Lord sagt mir irgendwie noch was. Ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern, aber es klingelt irgendwo. Ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht an konkrete Stücke erinnern. Prog, was stand das für Progressive oder was?
Progressive Rock,
genau. Für Progressive, und dann war es doch nicht so Progressive. Also es hat offensichtlich die Band dann nicht mehr vom Niedergang gerettet. Ja, vielleicht noch gerade bei den Stones, was waren da so dein Lieblingstitel? Da gibt es ja viele, so For the Devil oder was?
Nein, mein absoluter Lieblingstitel war, und wie gesagt, dieses Jahr, also mein 15-jähriger Geburtstag war irgendwie so eine Zeitspanne, da ging das alles los. Wie gesagt, mein erstes Konzert, dann die erste, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Revolution zu Hause, die Pubertät, lange Haare. Ich hatte einfach nur noch einen Blick für Konzerte und Musik, habe mir dann von meinem ersten Geld, das ich mir in der Schulferien erarbeitet habe, eine Gitarre gekauft, habe es selber probiert. Es ging alles nicht und deswegen komme ich gerade drauf, Jumping Jack Flash war mein Lieblingstitel. Und ich habe dann in der Schülerband mal angefangen, mit 3-4 Mitschülern haben wir uns versucht an die Geschichte und wir haben dann ein Set gehabt von einer Stunde ungefähr, in dem aber 4-mal Jumping Jack Flash gespielt wurde, weil das war das einzige Lied, das wir einigermaßen hinbekamen.
Ja. Jumping Jack Flash, Guess ist ein Rätsel. Gibt es ja auch in irgendeinem Film, in so einem Spionagefilm kam das ja glaube ich vor, fällt mir jetzt nicht mehr ein, da ging es auch um das Passwort. Naja, und dann war das B-flat, weil das auch an sich die Tonart von Jumping Jack Flash war. Also, ganz komische Geschichte. Diese Geschichte, mir fällt das so gerade ein. Ja, apropos lange Haare, ich sehe es ja hier, du hast immer noch lange Haare.
Oh nee, die sind sehr kurz zur damaligen Zeit.
Ach so, im Vergleich zur damaligen Zeit sind sie kurz, aber die gehen immer noch. Also bloß für die Leute, die es jetzt natürlich nicht sehen, wir haben ja vorher gehört, Günther, du bist 58 und ja, bis zur Schulter gehen sie schon noch.
Also, ja, bisschen.
Ja, okay. Ja, also und Löckchen sind viele, viele Löckchen. Okay, Günther, du hast so eine ganze Menge Musik mitgebracht. Ich denke, die erste sagst du mir gerade selber an und dann spiele ich die mal ab.
Ja, angefangen haben wir eigentlich mit meinem Motto und das, so soll das Leben eigentlich immer sein, come on. Und jetzt kommt der zweite Titel von den Hives, nämlich Patrolling Days.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Günther Heißer. Und es geht vor allem um das Leben von Günther für die Musik, so kann man es, glaube ich, verkürzt sagen. Günther, vor der Musik, da haben wir so ein bisschen in deiner Jugend rumgegraben, sage ich jetzt mal so 15 Jahre, 17 Jahre, dein Leben in Backnang. Am Anfang war das ja im Hinblick auf die Musik nicht so prickelnd, also mir gerade in der Pause erzählt, was die Möglichkeiten in Backnang anbelangt.
Genau, es gab nämlich nichts. Ja, es gab leider nichts. Es gab eine einzige Diskothek, in der ich dann auch dann zweimal die Woche schon arbeiten durfte. Mit 15 eigentlich unmöglich, aber damals dank dessen, dass der Bruder meines Mitschülers der Inhaber der Diskothek war, konnte ich mir immer schön ein schönes Taschengeld verdienen, was ich auch brauchte dann für meine Konzerte. Aber wir haben uns echt überlegt damals, also die ganzen Musikfreaks, was können wir denn machen? Es gab auch keine Konzerte in Backnang, es gab ja nur eine Stadthalle. Und dann kam auch mit Bewegung aus anderen Kreisen die Idee, auf ein Jugendzentrum zu gründen. Und erstaunlicherweise hat es sehr schnell und auch dank der Stadt sehr gut funktioniert. Wir haben dann nach Gründungsjugendzentrums natürlich dann unser Veranstalterleben gelebt. Und wir haben viele Fehler gemacht, aber es war einfach nur toll und lustig. Und da kam natürlich der erste Kontakt zustande, natürlich auch mit den ganzen Musikern. Alles, was es war damals die Krautrock-Area, sage ich jetzt mal. Alles, was damals durch die Gegend lief, von Ihre Kinder, meine Lieblingsband damals, angefangen bis zu Birth Control, war alles im Jugendzentrum mal in Backnang. Und ich habe die einzelnen Musiker dann auch mal richtig kennengelernt und speziell durch den Bernd Noske wurde ich dann auch zu größeren Festivals mal eingeladen und da kam ich dann zu einem wirklich großen Ereignis und zwar durfte ich aufgrund der Einladung nach Sindelfingen zu einem Krautrock-Festival, das ging glaube ich über 2 Tage damals. Ich wollte am Samstag hin, mein Mofa war kaputt, also bin ich getrennt, das war ja auch damals ganz üblich. Und bin dorthin, war sie relativ früh da, es ging am frühen Nachmittag los, mit Alexis Corner. Es war nicht viel los, ich stand direkt vorne an der Bühne. Auf einmal guckt ein Roadie zu mir runter und sagt, ich soll hochkommen, mithelfen. Flugs war ich auf der Bühne, habe dann ein paar Lautsprecher hin und her bewegt, wusste eigentlich nicht, was ich da oben sollte, aber dachte, da gehe ich nie mehr runter. und war dann da oben und war dann im Backstage-Bereich und habe dann die ganzen Bands, die ich im Einzelnen gar nicht mehr im Kopf habe, von Armand Bühl über Chain bis eben dann auch zu Birth Control gesehen. Der Bernd Noske konnte sich an mich gar nicht mehr erinnern. Das waren ja auch noch so Ideale, die man dachte, die hatten wir mal kennengelernt beim Konzert. Nein, die spielten ja so wie Konzerte und waren dann in der Regel auch relativ high hinterher, sodass er sich kaum erinnern konnte. Aber ich durfte vor seinem Schlagzeug sitzen während dem Konzert. Da waren immerhin 2.500 Leute da. Das war ein Riesenereignis für mich. Und ich bekam natürlich dann auch seine Stücke anschließend. Und dann kam und wir warteten auf die letzte Band. Und das war Guru Guru. Tja, und die kamen und sie kamen und sie kamen nicht. Dann kam es endlich an mit einem Manni Neumeier, den ich damals auch schon von den Platten her gut kannte, habe ich ihn gesehen und habe ihn schreien sehen und er wollte nicht auftreten. Der Mann war so dicht, bis mir irgendein Tourmanager war es wahrscheinlich, mir auf die Schulter geklopft hat und hat sich noch einen anderen Burschen geschnappt und gesagt, ihr zwei bringt den jetzt auf die Bühne, sonst ist hier die Hölle los. Und klar, brav wie wir waren, haben wir es gemacht, haben den Mann nicht geschnappt, er hat sich ein bisschen gewehrt, aber dann haben wir schnell im Griff gehabt, haben auf die Schulter getragen, sind hoch auf die Bühne. Dann haben wir ihn auf der Bühne runtergelassen, dann lief er an die Leute, zu den Leuten direkt vor und schrie sie an, ja, was wollt ihr Arschlöcher? Und dann wollte er schon wieder zurück, dann haben wir wieder geschnappt, haben ihn auf sein Schlagzeug gesetzt. Und in dem Moment geht irgendwie bei dem wahrscheinlich eine Sinneswandlung um oder los. Auf jeden Fall, er fing sofort an zu trommeln und hat dann fast noch eine Stunde lang ein geiles Konzert hingelegt. Also faszinierend, was ich damals an diesem Abend alles erlebt habe und hat mich nachher auch weiterhin sehr geprägt.
Aber wie kann man so dicht sein? Sag mal, was hat denn der eingepfiffen? Also nicht, oder?
Ich vermute alles. Also alles. Alkohol,
Alkohol
und entsprechenden Drogenanteil.
Mit Sicherheit. Zeug, was nicht so gesund ist.
Ja, mit Sicherheit nicht.
Ja, aber da hast du noch lange davon gezehrt, oder?
Ja.
Das ist doch... Wie soll ich sagen, wie lange warst du von high? Von diesem Erlebnis? 2 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate?
Ja, also eher länger. Ich glaube, ein paar Monate lang hat es angedauert. Das Ganze hat sich eigentlich erst dann wieder relativiert, weil wir hatten ja anschließend trotzdem ja noch eigene Konzerte gemacht. Es hat sich dann relativiert, wo ich mit der Schule fertig war und ich dann... großes konservatives Denken damals, bedingt auch durch das Elternhaus, da habe ich bereitschlagen lassen, eine Banklehre zu machen. Und ab dem Moment hatte ich dann natürlich nicht mehr diese Zeit, die ich vorher hatte als Schüler und konnte mich daher nur noch ganz vehement am Wochenende auf solche Sachen konzentrieren. Und da fing dann die harte Schule an, das Berufsleben in Anführungszeichen mit Musik in Verbindung zu bringen, zu halten, war nicht einfach damals für mich. Und aber ich habe natürlich mich nie davon abbringen lassen und bin dann auch relativ schnell wieder, als ich auf eigenen Füßen stand, nach Stuttgart zurückgezogen, wo es dann doch eine etwas größere Auswahl an Clubs gab. Eine richtige Halle gab es ja gar nicht. Da musste man ja wirklich nach Sindelfingen oder Böblingen, wo ich natürlich auch logischerweise öfters war, in Böblingen, in der Sporthalle. Das waren damals die Highlights. Da spielten alle Bands von AC/DC bis Deep Purple. Aber die kleineren Clubs gab es trotzdem und tolle Konzerte. Und da ging natürlich dann auch irgendwann die Punk-Ära los, in die ich mich auch sofort verliebt hatte, musikalisch. Also ich war Punk-Fan von der ersten Stunde an.
Zum Thema Banklehre noch 2 Fragen. An welchem Ort hast du das gemacht? War das in Backnang oder Stuttgart?
Nein, das war in Stuttgart. Also ich habe in Stuttgart bei der damaligen Girokasse, das war die städtische Sparkasse, angefangen. Heute, glaube ich, nach 4 oder 5 Fusionen heißt das ganze Landesbank Baden-Württemberg, die es ja auch hier in Ulm gibt.
Und mit 15 hast du lange Haare gehabt. Wie war es bei der Banklehre? Hast du die abgeschnitten?
Ja, und zwar einen Tag vorher.
Oh je. Das war wahrscheinlich bitter, oder?
Wie hast sehr du bitter. Das? Ich habe ich habe mich sehr beherrscht, aber ich hatte riesen Tränen in den Augen und ich habe auch meine Haare mitgenommen vom Friseur.
Die hast du noch?
Nein.
Ja, weiß man, es gibt ja Leute, die tun.
Ja, ich weiß,
die, es gibt so Fritz. Also einerseits, so gut, bei Babys wird immer das erste Schühchen aufgehoben oder vielleicht das erste Löckchen, das man dann irgendwann mal abgeschnitten hat. Hätte ja sein können, dass das erste Opfer, das du gebracht hast, dann irgendwo noch in einer Glasbox liegt. Hätte ja sein können. Ja, wie lange hat es dann gedauert, bis du die Haare wieder wachsen lassen konntest, durftest?
Ja, eigentlich muss man eigentlich fast sagen, bis ich jetzt in Ulm war. Also nicht mal so, sondern ich habe jetzt eigentlich erst seit ich gewisse Jobs, das ist immer das Problem, dass die Außenwahrnehmung jobbedingt berücksichtigt werden muss. Mhm. Aber durch meine Tätigkeiten, die sich doch etwas verlagert haben, habe ich mir jetzt erlaubt, seit 3 Jahren nicht mehr zum Friseur zu gehen. Mhm. Und werde es auch vorläufig nicht tun.
Also back to the roots,
was so ist es
anbelangt. Und die Roots, nämlich die Roots der Haare, sind ja noch da. Also das ist doch immerhin auch eine schöne Sache. Okay, Günther, nächste Musik, würde ich sagen.
Ja, ich lebe nicht nur im Retro-Zeitalter, sondern ich höre mir eine ganz große Bandbreite an Musik an. Und mir sind vor 3 Jahren ist mir eine norwegische Band aufgefallen. Ich stehe allerdings, glaube ich, ehrlich zu, auf Mädelsbands, unabhängig der Richtung. Die Band heißt Katzenjammer, kommt aus Norwegen und spielt einen ganz eigenen Stil. Tja, Katzenjammer, aber die muss man live sehen. Das ist eine Wirkung grandios. Mhm.
Oh, Katzenjammer ist wohl mehr ironisch gemeint, weil ich meine, mit Katzenjammer da verbinde ich etwas, was mit Körperverletzung zu tun hat. Und das war es ja jetzt absolut nicht. Ich meine, die Mädels haben ganz toll gesungen und Demon Kitty Rag, also irgendwie Teufelskatzen Rag, war so sehr flotte Musik. Wann hast du die kennengelernt? Die kennst du bestimmt auch? Oder sind die nur jetzt in deinem CD-Schrank gelandet?
Nein, es gibt nichts Zufälliges, glaube ich. Ich habe Katzenjammer. Und das ist, da kommen wir jetzt schon Richtung meines Ulmer Lebens, wieder ins Ulmer Zelt. Denn im Ulmer Zelt habe ich irgendwann angefangen, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Aber Katzenjammer ist eine meiner Spezialitäten im Programm vom Ulmer Zelt. Neue Bands, die einfach auch nicht einordnbar sind vom Stil, zu holen. Zum besten natürlich das erste Mal in Ulm oder das erste Mal in Deutschland überhaupt. Und da gucke ich immer ein bisschen nach. Katzenjammer, zwischenzeitlich spielen sie jetzt letzte Woche im ausverkauften ZMF vor fast 4000 Leuten. Und wir haben sie aber im Zelt gehabt und es war genial.
ZMF, was ist das?
ZMF ist das Festival in Freiburg. Allerdings mit einer etwas größeren Kapazität wie das Ulmer Zelt.
Also, nein, ich wollte jetzt diese Verkürzung ZMF. Heißt das einfach ZMF?
Ja, das ist der Begriff, den gibt es auch jetzt seit 25 Jahren, glaube ich.
Der heißt Freiburg so.
Ja.
Oh ja, okay, gut. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so in der Szene drin. Ja, du hast jetzt schon das Stichwort geliefert, Ulmer Zelt. Und das ist ja jetzt so ganz aktuell, das Ulmer Zelt, Roxy. Das sind deine Betätigungsfelder. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, wir hatten es vorher schon mal back to the roots, wenn man es sich erlauben kann. Das heißt natürlich auch zeitlich und wenn es sich ergibt. Als ich nach Ulm kam, hatte ich eigentlich ein großes Projekt, hat mich mit Ulm selber gar nicht so sehr beschäftigt, mit der Stadt und der Szene in Ulm. War jedes Wochenende in Stuttgart, bis mir ein Kumpel mal angerufen und gesagt, hey, in Ulm spielt eine ganz affengeile Band, da musst du hingehen, du bist doch gerade in Ulm. Das sage ich, ja klar. Und dann habe ich festgestellt, dass ich Luftlinie 500 Meter vom Club Action weg war. Und das war auch dann für mich so ein bisschen das Signal, doch einfach mal zu gucken, was bietet eigentlich Ulm. Ja? Und ich war natürlich dann schon etwas baff, als ich mich dann durch die ganzen Clubs mal geschlängelt hat. Da gab es, vielleicht gibt es die, glaube ich, auch wieder, so eine Art Musiknacht, allerdings damals noch eine richtig gute. Da konnten wir dann einem Abend, glaube ich, mit einem Eintritt durch 10 oder 12 Clubs gehen. Das war richtig toll, man hat die Örtlichkeiten kennengelernt und so bin ich dann letztendlich über diese Schiene dann auch durch Recherchen aufs Ulmer Zelt gestoßen. Das war natürlich insofern kurios. Ich habe dann Anfang mich über das Internet mal ein bisschen schlau gemacht. Da hieß es dann, wir suchen Leute. Dann habe ich das Ulmer Zelt mal angeschrieben. Habe aber nie eine Antwort erhalten. Da habe ich gedacht, oh gut, wer nicht antwortet, der hat's interessiert nicht. Mich auch
ja,
nicht.
Ja, ja,
ich bin dann klar mal runtergegangen in den Biergarten, habe geguckt, was sie so machen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Mhm. Und ein Jahr später hielt ich einen Anruf von meiner lieben Susanna. Nach dem Motto, ich hätte mich doch damals beworben für eine Mitarbeit. Dann sage ich, ja, das war vor einem Jahr. Dann sagt sie, ja, und das wäre alles so durcheinander gekommen und was weiß ich was. Und sie hat sich so nett bemüht. Dann habe ich gesagt, ja klar, komm, ich komme runter, guck mal an, schau, was ich da machen kann. So bin ich dann 2002 ins Ulmer Zelt gestoßen. Mhm. Das war also sensationell. Wie das dann doch noch zustande kam, was sich daraus entwickelt hat. Denn so konnte ich den Teil der Zeit, den ich eben noch hatte, mich wieder in das Veranstalterleben mit einklinken, indem ich quasi eins von vielen Mitgliedern des Ulmer Zelts wurde.
Und in der Zeit, da hast du aber noch in deinem, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, im Finanzsektor gearbeitet.
Das war nicht mehr der klassische Finanzsektor, sondern ich war mehr betriebswirtschaftlich tätig für Häuser, die sich mit neuen EDV-Systemen beschäftigten. Also nicht mehr das klassische Bankertum, das hatte ich jetzt also 1994 dann abgelegt.
Ja, und so deine erste Zeit im Zelt, was hast du da gemacht? Also du bist irgendwie zu dem Mitarbeiterkreis dann dazugestoßen, sind ja eine ganze Menge, man braucht ja riesen viel,
sehr viel
Leute.
Sehr viel.
Und wie hat sich das entwickelt? Wie bist du zu den Aufgaben gekommen, die du jetzt heute übernimmst oder übernommen hast?
Ich möchte mal sagen, ganz klassisch, was ich auch jedem empfehlen würde, wenn er Interesse am Zelt hat oder eine Mitarbeit am Zelt, einfach hingehen und als Ordner anfangen. Als Ordner ist man nicht sofort Mitarbeiter. Aber man hat die Möglichkeit, indem man ganz einfache Tätigkeiten macht, wie Einlass, Backstage-Bewachung, die Eingänge zu bewachen und solche Tätigkeiten. Man lernt das Zelt kennen, man lernt die Struktur des Zelts kennen, man lernt die Mitarbeiter kennen und hat trotzdem noch das Vergnügen, an den Abenden, wo man arbeitet, bekommt man als Gegenleistung eine Eintrittskarte von konzertfreier Wahl und man hat die Möglichkeit natürlich, sich am Lagerfeuer aufzuhalten an dem Abend und die Leute wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes kennenzulernen. Und über diese Schiene bin ich dann ein Jahr später Mitarbeiter geworden und habe dann ganz normal dann auch in einer Gruppe angefangen, denn das Zelt ist in Gruppen organisiert, sonst ging es nicht, das wäre ja sonst ein Chaos. Die Gruppen sind relativ autark. Nur die Gemeinschaft trifft sich dann je nach Jahreszeit natürlich dann wöchentlich oder 14-tägig in einem Art Plenum. Und über diese Schiene bin ich dann letztendlich zur Haupttätigkeit gekommen, die ich jetzt fast 8 Jahre ausgeübt habe, nämlich als Vorstand des Ulmer Zelts. Und was ich aber heute nicht mehr bin, denn ich bin kein Funktionär und kein Postensammler. Und da ich 2 Jahre gleichzeitig Vorstand im Roxy und im Ulmer Zelt war, habe ich natürlich jetzt das Ulmer Zelt als erstes mal wieder ruhen lassen und habe mich jetzt auf diese Aufgaben beschränkt, die mir einfach am meisten Spaß machen. Das ist in allererster Linie natürlich das Programm. Ja. Und Programm finde ich insofern ganz, ganz wichtig, weil wir einfach aus Not heraus zwar gemeinnützig sind, aber wir machen, dürfen und sollen auch keinen Gewinn machen, aber wir müssen halt bei plus minus null rauskommen und die Kosten explodieren gerade, was vor allen Dingen den Gagenbereich anbelangt. Und so wird es für uns natürlich auch immer etwas schwieriger, die kleinen, feinen Perlen noch zu kriegen, ohne dass man jetzt zu viel kommerzielle Sachen noch mit einbauen muss. Und da habe ich jetzt auch nochmal einen Rückblick auf die ganze Ulmer Geschichte und finde, dass es so viele tolle Clubs gibt und leider die Szene, das heißt die Zuschauer, gerade auch die jüngeren Zuschauer, die es einfach, glaube ich, nur noch auf die großen Festivals wie Southside zieht, sich einfach nicht mehr die Mühe machen, auch für recht günstiges Geld, sich einfach mal fangen zu lassen, ein Live-Konzert zu gehen. Und da muss ich unter anderem eben auch das Charivari hervorheben, denn was ist Charivari? Aria and Blues Festivals in Ulm organisiert hat, ist sensationell. Es ist zwar heute etwas weniger geworden, aber es gibt es immer noch, zumindest im Frühjahr gibt es immer feine, glaube ich, 4 oder 5 Blueskonzerte. Und was man sich einfach vorstellen muss, als Musikfreak, fast unfassbar, da spielte vor 7 oder 8 Jahren, bin mir nicht mehr ganz sicher, eine Sioux Foley. Die Sioux Foley ist eine Kanadierin, eine riesen Blues-Gitarristin, die spielt in Kanada vor 5000 Leuten. Und du hast die Möglichkeit, die hier im Charivari vor 150 Leuten live zu sehen. Das war sensationell. Und deswegen habe ich auch einen Titel von ihr heute mitgebracht. Nämlich einen wunderschönen Titel von ihr gespielt, Mother.
Mother takes it all, also irgendwie die Mama nimmt alles, so sinngemäß. Ja, ihr hört die Plattform auf Radio Free FM mit Rudi Arnold und bei mir zu Gast Günther Heiser. Und Günther, vor der Musik haben wir uns schon ein bisschen über das Ulmer Zelt unterhalten, wie du dazugekommen bist. In der Pause hast du mal kurz erzählt, dass du als erstes in der Werbegruppe warst. Ja. Und ja, Ulmer Zelt gibt es jetzt schon sehr lange, du bist auch schon viele Jahre dabei. Was waren so für dich die besonderen Erlebnisse in deiner Arbeit da?
Ja, die besonderen Erlebnisse sind eigentlich jedes Jahr aufs Neue irgendetwas, aber es gibt natürlich so Spezialitäten, die gehen einem einfach nicht mehr aus dem Kopf. Vor allem, wenn man dann kurzfristig wieder damit beschäftigt wird. Ich war letzten Freitag hatten wir einen Betriebsausflug mit dem Ulmer Zelt in Tuttlingen bei Alan Parsons. Und da fiel mir jetzt gleich logischerweise die Story wieder ein. Alan Parsons war jahrelang nicht in Deutschland, hat überhaupt nicht mehr gespielt. Und wir hatten das Glück, weil er beim großen Festival eingeladen wurde, die nachher alle Kosten bezahlt haben, konnten wir ihn damals das erste Mal wieder nach Deutschland holen. Und es war ein sensationelles Konzert. Und danach ging es aber eigentlich erst richtig los. Die ganze Band, ohne ihn selbstverständlich, saß anschließend am Lagerfeuer. Und weil alle so begeistert waren, haben sie das komplette Konzert am Lagerfeuer akustisch nochmal wiederholt. Eins auch der schönsten Momente, wo ich immer wieder sagen muss, was Zelt ausmacht. Die Lagerfeuerkonzerte natürlich nicht regelmäßig, aber sehr viele Künstler und Bands spielen anschließend doch noch den einen oder anderen Song. Nicht komplette Konzerte, die gibt es allerdings auch schon mal. Aber der Oberhammer war selbstverständlich der. Ich habe damals noch in der Zeit für die Autogramme gesorgt. Das heißt, wenn Mitarbeiter Autogramme wollten, wenn Gäste Autogramme wollten. An diesem Abend war es für mich Horror, denn ich hatte gefühlte 50 Schallplatten, also echtes Vinyl unter einem Arm und nochmal einen Arm voll mit Karten, Bildern, Zeitungsausschnitte und was es alles gab. Dann habe ich gesagt, ich sehe keine Chance, dass der gute Mann das alles unterschreibt, aber ich probiere mein Bestes. Ich klopfe also an seinem Wagen an. Seine Frau war auch seine Managerin, macht auf und ich frage ganz höflich, ob er Zeit hätte zum Unterschreiben. Sagt sie, klar, ich soll reinkommen. Er saß am Laptop, hat mich gar nicht angeschaut, guckt einmal kurz rüber und ich zeige nur auf die Unterlagen und er sagt, no problem, ich sage, okay. Dann habe ich angefangen mit den Schallplatten, eine nach der anderen reingelegt, er hat unterschrieben, ich habe sie weggezogen und so ging das eine ganze Weile. Auf einmal hat er aufgehört. Und hat wieder ganz starr in seinen Laptop geguckt. Da habe ich höflicherweise mal gefragt, was macht er denn oder was sieht er denn da eigentlich? Da sagt er nur, come on over. Dann bin ich also rüber, habe ihm über die Schulter geguckt und da habe ich nur Feuer gesehen. Und in dem Moment erklärt er mir, dass er gerade zuguckt, wie sein Haus eventuell abbrennt. Okay. Denn es war ein riesen Waldbrand in Kalifornien. Und er zeigt dann immer auf so einen kleinen Bach, also den Creek, den er immer als Creek bezeichnete. Und dann hat er gesagt, also wenn es da drüber geht, dann ist es weg. Das hat sich also im Nachhinein noch Stunden hingezogen. Er hat mir alles unterschrieben, also wirklich alles, es war sensationell. Und seine Frau hat dann, als ich rausging und mich tausendmal bedankte, dann aber noch hinzugefügt, so ganz leise, hat es wahrscheinlich nicht gehört, es ist nur sein Ferienhaus. Also wahrscheinlich hat er noch mehrere Häuser.
Die große Villa hat es nicht getroffen und die Yacht ist auch noch da, dann ist doch nicht so schlimm.
Aber
ja, gut, aber man hängt trotzdem dran.
Ja, und per saldo ist es auch abgebrannt in dieser Nacht.
Ja.
Also von daher fand ich es total kurios, skurril und trotzdem so relaxed, wie er das Ganze aufgenommen hat und dass er es trotzdem gemacht hat, größten Respekt.
Und die Musiker, die haben da am Lagerfeuer, das war so unplugged, sagt man mal,
glaube ich. Die haben wirklich komplett unplugged gespielt mit zwei Gitarren, eine kleine Djembe und das war sensationell. Weil vor allen Dingen natürlich auch der Gesang relativ viel in der Musik ausmacht und die teilweise wirklich dreistimmig gesungen haben, wirklich vom Feinsten. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Alan Parsons, das sagt mir auch eine ganze Menge. Ich habe mal vor, jetzt muss ich mal ab und zu mal selber was loslassen. 1980, da habe ich so im Jugendhaus Blaustein so, haben wir so ein Western-Parodie gedreht, rauchende Felgen, und da haben wir auch von Alan Parsons so Musik benutzt. Also das war, das heißt, der Mensch ist ja schon Ende der 70er spätestens aktiv gewesen.
Ja, klar. Er hat mit seinem Kollegen zusammen, Witz war ja der, eigentlich ist er ja Tontechniker. Ja. Also er hat sich auch, obwohl er natürlich verschiedene Instrumente spielt, aber er hat sich nie als Musiker gesehen, sondern als Tontechniker, hat ja wirklich für die Größen in der Rock- und Pop-Szene produziert und ist über diese Alan Parsons Geschichte natürlich weltberühmt geworden, die sind aber nie aufgetreten. Und dann hat sich irgendwann sein Partner bereit erklärt und dann gab es tatsächlich Alan Parsons live, das war damals schon eine Sensation. Und allerdings, wie es leider bei den Künstlern so ist, bei den Berühmten, sie haben sich irgendwann zerstritten, in der Regel geht es ums Geld, und der Partner hat ihm dann verboten, unter seinem Namen aufzutreten.
Also das was Alan Parsons Project heißt, also
genau.
das war also noch diese Studiozeit.
Genau, oder? Absolut.
Ja, ich habe damals Voyager habe ich benutzt, das Lied kann ich nur erinnern. Was waren so deine Lieblings- Song oder Stück? Es ist ja nicht immer gesungen worden, manche Dinge, gerade Voyager, also, war eigentlich rein instrumental.
Ja, also für mich gehört immer das Highlight, für mich ist immer The Raven. Also das ist...
Was grows the Raven? Ja. Nevermore, das sind diese Tales of Mystery and Imagination. Da ging es um diese Edgar Allan Poe-Geschichte, die hat er da aufgearbeitet. Gell? Ja, tolle Sachen. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, wir sollten mal wieder ein kleines bisschen Musik machen und danach, ja, du hast ja noch was vom Roxy erzählt. Ich glaube, Roxy hat es ja auch verdient, dass man da noch ein paar Worte
dazu sagt. Aber absolut.
So, nächstes Stück.
Ja, wieder einmal zu einer Musikrichtung, die ich sehr liebe, nämlich Bluesrock. Ja, und hier der Bluesrocker Kenny Wayne Shepherd.
Günther, über deine Zeit im Ulmer Zelt haben wir jetzt ein bisschen geredet und du hast ja vorher erwähnt, dass du lange Zeit im Vorstand warst und dann auch mehr oder weniger zeitlang auch gleichzeitig im Roxy. Das liefert mir jetzt das nächste Stichwort, das Roxy. Wie bist du da dazu gekommen und was hast du alles fürs Roxy gemacht?
Ja, wie die Jungfrau zum Kind. Nein, es hat sich insofern ergeben, dass das Roxy doch in relativ schlingernde Bahnen kam und die alten Geschäftsführer letztendlich das Handtuch geworfen haben und es eine neue Geschäftsführerin, die Laurence Lachnit gab, die frisch aus Stuttgart kam, die auch hauptsächlich eher aus dem Tanzbereich kam, die nicht so viel Erfahrung hatte und die neu in Ulm war. Und ich hatte einfach Angst, ganz ehrlich, ich hatte Angst, dass es Roxy eventuell untergeht. Und es lag mir sehr am Herzen, dass ich meine Erfahrung, soweit es ging, eben mit einbringen kann. Und habe mich dann dafür entschieden, eben Vorstand im Trägerverein vom Roxy zu werden. Und natürlich, wie gesagt, das erste Anliegen, das Roxy muss überleben. Und das zweite Anliegen war mir auch sehr wichtig. Roxy und Ulmer Zelt waren früher sich nicht sehr wohlgesonnen. Das wissen viele vielleicht gar nicht mehr. Auf jeden Fall war auch das ein deutliches Zeichen, und zwar in die Öffentlichkeit, auch an die Politik, zu sagen, hallo, hier gibt es einen Schulterschluss. Ich verkörper jetzt beide Institutionen in der Eigenschaft als Vorstand, und seither, wir sind wieder Freunde. Ja, das war mir auch sehr wichtig. Aber es war auch klar, nachdem mich der Job dann doch mehr Zeit gekostet, als ich am Anfang gedacht habe, habe ich mich dann doch entschieden, meine Prioritäten zu verlagern und eben dann mich ausschließlich jetzt mal aufs Roxy zu konzentrieren, was natürlich nicht heißt, dass ich im Ulmer Zelt nichts mehr mache, um Gottes Willen, ich mache sehr viel noch, aber sei es Programmarbeit, sei es in der neu gestalteten Gastronomie, die wir jetzt selber betreiben. Ich habe noch viele Spielfelder im Ulmer Zelt, die ich sehr, sehr gerne mache, aber was jetzt die Verantwortung anbelangt, auch in der Öffentlichkeit, auch in vielen Ausschussgremien habe ich mich jetzt doch aufs Roxy konzentriert. Und da muss ich einfach sagen, was die Frau Lachnit in den letzten 3, 3,5 Jahren geschaffen hat, das nötigt größten Respekt ab. Das ist eigentlich sensationell. Und wir haben einen so riesen Turnaround im Roxy erreicht, dass wir jetzt nach 7 Jahren zum ersten Mal wieder richtig, und zwar richtige, echte, schwarze Zahlen schreiben. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Und daher werde ich jetzt auch vorläufig eher dem Roxy treu bleiben, weil sich, wie es Leben so spielt, deswegen sollte man nie sagen, meine Tätigkeit sich jetzt nicht nur auf dieses Vorstandsamt beschränkt, denn ich werde es wahrscheinlich oder sogar sehr sicherlich 1 Jahr ruhen lassen, da unsere liebe Frau Thiele, die jetzt die Stellvertretung der Laurence gemacht hat, in Mutterschutz gegangen ist. Und ich hier auf diesem Weg alles Gute wünsche für das Baby, das jetzt irgendwann demnächst ansteht. Und ich mich bereit erklärt habe, ihren Job auf 1 Jahr zu übernehmen.
Was ist das für ein Job? Was macht die?
Das ist in erster Linie die Organisationsleitung. Das heißt, es laufen dann alle Fäden zusammen, was Personal anbelangt, was Veranstaltungen anbelangt. Es ist quasi die ganze Abwicklungsschiene, ja, die neben natürlich so einem großen Haus anfällt, wo sich letztendlich vom Personal, wie gesagt, bis zu den Abläufen alles bündelt. Also ein sehr großes Aufgabengebiet, was mir riesen Respekt abnötigt. Ich mit Sicherheit nicht in allen Details glänzen werde, aber ich habe ein ganz tolles Team. Die Mitarbeiter des Roxy sind sehr, sehr engagiert, tolles, wirklich tolles Miteinander, und ich freue mich schon auf die Aufgabe.
Ich habe ja die Sendung so ein bisschen angekündigt, Günther Heiser und die Musik. Welchen Stellenwert nimmt die Musik in deiner Roxy-Tätigkeit ein?
Einen sehr, sehr hohen. Nachdem wir jetzt ja Gott sei Dank nicht mehr darüber reden, ob es Roxy überlebt, sondern wir reden heute darüber, was machen wir im Roxy, ja, was können wir noch verbessern, welche Programmstrukturen können wir noch erweitern oder was können wir noch einführen, und da kann ich jetzt schon eins versprechen, natürlich aus meiner Rockseele kommend, wird es ab nächsten Jahr eine eigene Rockreihe geben. Die wird sich zusammensetzen, in der Regel aus sehr jungen Bands. Wir haben den einen oder anderen Act ja schon mal gemacht. Vielleicht erinnert sich jemand an The Brew. Wir werden jetzt dafür eine eigene Reihe kreieren. Das heißt 4, 5 Konzerte im Jahr unter einem Motto, das ich leider noch hier bisher nicht gefunden habe. Aber das wird sich noch geben. Aus diesem Grunde heraus habe ich jetzt noch einen Musikvorschlag der sensationellen The Arcanes. Es war eine Vorband, sagt man immer so despektierlich, im Ulmer Zelt dieses Jahr. Keiner hat sie eigentlich beachtet, keiner hat sie auf dem Schirm gehabt. Aber die 20 Minuten, die abgerockt haben, das war sensationell. Und unser Booker, das ist auch das Schöne dran, wir haben nämlich im Zelt und im Roxy den gleichen Booker, unser lieber Jan Ilk. Der hat natürlich sofort mitgemacht, als ich gesagt habe, die müssen nächstes Jahr in Ulm spielen. Und die werden nächstes Jahr in Ulm spielen, entweder im Zelt oder im Roxy.
Und jetzt auf FreeFM. Ja, die Arcanes waren das, Günther, nächstes Jahr im Roxy zu hören.
Oder im Zelt.
Oder im Zelt, das wissen wir jetzt also noch nicht. Ja, ein Blick auf die Uhr sagt mir, leider, die Stunde ist rum, das geht wie immer ruckzuck. War sehr interessant, also ich hätte jetzt können noch eine Stunde anhängen. Können wir ja vielleicht auch nächstes Mal da irgendwie noch ein paar andere Dinge machen. Bleibt mir eigentlich nur noch, dich um ein kleines Schlusswort zu bitten. Und dann, die letzte Musik kann ich schon mal gleich sagen, was wir noch hören. Und dann das Schlusswort und dann spiele ich die Musik ab. Und ich sage jetzt gleich schon mal tschüss, mein Name ist Rudi Arnold und der Günther macht jetzt noch den Abschluss der Sendung.
Ja, ich will gar nicht viel sagen. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Es war nett hier. War ein riesen Lob an Rudi und das Team von Radio Free FM. Und weil ich nächsten Freitag schon wieder auf dem nächsten Konzert bin, nämlich bei Doro in Tuttlingen, gibt es zum Abschluss heute Doro. Oh, Leo.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören.